Das ist ein Freistaat Thüringen, also wisst ihr ja, da gibt es auch noch ein paar Gesetze, die anders sind und die ich beachten muss. Also nicht nur das Grundgesetz, bürgerliches Gesetzbuch oder Strafgesetzbuch gibt es, sondern es gibt unheimlich viel, damit das Zusammenleben möglich ist. Bis hierher und nicht weiter. So sieht es aus, so muss ich mich bewegen. Rechtsverstöße haben zur Folge, dass man natürlich belangt wird, aber dass man praktisch verurteilt wird auch. Aber es kommt auch immer darauf an, was das für ein Vergehen ist. Also es kann sein, dass einer Gründe vorlegt oder ein Rechtsanwalt das so machen kann, dass da plausible Gründe erscheinen, dass der erschlagen werden müsste, obwohl das ja Mord ist, und der vielleicht mit einer gemilden Strafe wegkommt. Und dann gibt es einen, der in der Corona-Zeit sich geweigert hat und muss 10.000 Euro bezahlen. Gibt's. Also es kommt immer auf den Verstoß an, auf den Einzelfall, auf das Betrachten und. Immer in diesem Paragraphendschungel und über diese Gesetze hinweg. Machen wir es mal konkret. Ich habe hier einen gelben Brief. Der ist schön ein bisschen alt, aber von diesem Jahr ist er. Das ist die Bußgeldstelle in Thüringen. Ja, mancher lacht. Ich habe da ein Problem damit. Auch da. Und die hat mir einen Brief geschrieben, nicht freundlicherweise, hurra, du bist da, sondern ganz konkret mit Foto, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Stunde, welcher Minute ich ein Vergehen gemacht habe und wie schlimm das Vergehen ist und welchen Paragraphen ich da missachtet habe und was da nur für eine Strafe dann dahinter ist. Also, man will es gar nicht wahrhaben, ne? Aber es ist so. Und aufgrund der Fotos und dann auch noch dem Zeugen, Polizeiobermeister so und so, kommt man doch eigentlich nicht umhin und sagt, tja, das war's. Ist klar. Heutzutage blitzen die Blitzer nicht mehr. Also, Aber auch da gibt es ja Gummibänder. Also ich muss euch so eine negative Seite von mir erzählen. Ja, mit Geschwindigkeit habe ich immer mal ein Problem, auch vielleicht auch aufgrund meiner Arbeit. Und das ist aber schon Jahre her. Und da ging es um 2 km/h, dass dieses Urteil, dieses Vergehen in eine andere Rubrik reinkam und ich milder dadurch rauskäme. Um 2 km/h. Die Strafandrohung war so hoch, ich wusste erst gar nicht, was ich sagen sollte. Und ich bin für einen Betrieb unterwegs gewesen. Das musste ich dem Rechtsanwalt übergeben. Und es dauerte über ein Jahr. Ich war schon sehr unruhig und ich war schon ein paar Mal bei dem Rechtsanwalt. Na Mensch, was müssen wir denn hier noch machen? Halten Sie die Füße still. Das ist immer gut für uns, hat er gesagt. Hey, gut für uns, ich will das abgeschlossen haben. Naja, nach über einem Jahr kam ich auf einmal mit 60 Euro davon. Was denkt ihr, wie schnell ich die bezahlt habe? Oh, ich war sowas von glücklich. Da waren Punkte und Euros, die davon. Und dann 60 Euro nur. Ich habe Gott gedankt. Ja, so ist es manchmal. Also ihr merkt, hier ist ein Dschungel. Was heißt ein Dschungel? Eigentlich ist alles geordnet, aber trotzdem, aufgrund der Fülle ist es ein Dschungel. Und ich kann mich manchmal gar nicht so richtig wehren. Ich muss dann auch Beistandshilfen in Form von Rechtsanwalt oder wer weiß was holen, um da durchzublicken. Und dann geht manches auch noch so aus, dass es gegen mich läuft. Also das gibt es. Nun will ich aber hier nicht von Paragraphen, Gesetzmäßigkeiten und Verordnungen reden, sondern was verlangt Gott von mir? Das ist wichtig. Und dieses Bild haben wir eigentlich immer vor uns. Gott ist genauso, wie die das hier so machen in der Gesellschaft. Ne? Der bestraft uns. Guckt euch mal die Filme an, wenn es um Kirche oder Gott geht. Es ist eigentlich ein trauriges Bild, was da abgegeben wird. Ich wüsste nicht, dass da ein Film dabei ist, der von der Freude, von der Liebe Gottes spricht oder so. Immer nur so vom Menschsein, ein Abseitssein, ein komischer Menschsein und ach, wer weiß was, ich mache das gleich immer aus, kann ich gar nicht sehen. Was will Gott von mir? Und das ist ganz wichtig. Was will Gott von mir? Ich hoffe, wir haben uns alle diese Frage schon im Leben gestellt. Also das ist schön. Und da müssen wir in diesen Text gucken, den wir einmal uns anschauen wollen. Ich lese ihn nach der Genfer Übertragung. Hier steht er ein bisschen anders da. Oh, das ist eine ganz andere Übersetzung. Ne? Die kann ich gar nicht lesen. Was war denn das für eine Sprache? Ach so. Also, ich lese mal vor. Markus 12, 28 bis 34. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Ihr habt es hier gelesen, ein kleines bisschen anders, aber der Sinn ist eigentlich derselbe, habt ihr gemerkt. Und da wollen wir uns das mal im Einzelnen anschauen. Einmal bin ich froh, dass dieser Schriftgelehrte zu Jesus kommt. Wer kann die Sinnfrage meines Lebens beantworten? Ich kriege, wenn ich jemanden frage, immer eine falsche Antwort. Aber bei Jesus ist es so, der sagt mir das richtig. Der weiß ganz genau, was für mich, für mein Leben wichtig ist. Und darum bin ich erstmal froh, dass das so hier steht. Aber der hat sich ja nun, der Schriftgelehrte, gerührt, weil er so ein Streitgespräch davor mitbekommen hat. Und ich glaube, der hat sich so innerlich die Hände gerieben, denn da ging es um die Auferstehung, die die Sadduzäer, diese Gruppe, die Jesus vorher gefragt hatte, die nicht wahrhaben wollten. Das gibt's für die nicht. So. Und Jesus hat ganz astrein und offensichtlich klar und eindeutig diese Frage nach der Auferstehung beantwortet, dass es die gibt. Und so eindeutig, dass der sowas von happy war und sagte so, und jetzt stelle ich ihm mal eine Frage. Was ist das Wichtigste im Leben? Was ist das wichtigste Gebot? Das wichtigste Gebot. Wir sehen hier, Jesus, Gottes Sohn, antwortet, Gott ist der Einzigste und der lebendige Gott und Herr. Punkt. Das ist eigentlich sehr entscheidend für mein Leben. Ich saß neulich, was heißt neulich, vor 2 Tagen war das, saß ich bei jemandem, da waren wir noch nie in Falkenhain. Es gibt etliche Menschen, wo wir noch nie waren. Und bei denen waren wir auch noch nie. Aber wir haben immer mal so Kontakt und der wollte immer mal uns einladen und das klappte nicht. Und hin und her, jetzt dann muss es sein, okay. Dann saß man bei ihm, Polizei, Kriminal, Obermeister war da früher, schon zu DDR-Zeiten, also ich fühlte mich richtig sicher. Und da hat er mir nun gezeigt, seine Grillhütte und alles hin und her und gut und hoch hin und her. Und dann haben wir miteinander erzählt, über alles Mögliche, interessant. Und kam dann auch drauf, was im Leben so wichtig ist. Ich sage, eigentlich, dass die Frage beantwortet wird, gibt es für mich Gott oder gibt es für mich den nicht? Das ist wichtig. Alles andere, ob du eine Grillhütte hast oder Mercedes fährst, ist alles nebensächlich, ist alles Schaum. Aber diese entscheidende Frage ist wichtig. Gehe ich vorbei an Gott oder gibt es den für mich? Ja, und hier ist es genauso. Hier steht, und Jesus sagt das, Gott ist der einzigste und der lebendige Gott für uns. Sehr entscheidend für mich. Und ich komme, das heißt, ich komme da nicht dran vorbei. Ich kann mich nicht durchmogeln oder irgendwie einfach so tun, als wäre das Luft. Möglichkeiten der Ablehnung, der Existenzverweigerung, die habe ich. Diese Freiheit schenkt mir Gott. Das ist geschenkte Freiheit von ihm, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte. Aber unser Gott ist grundsätzlich anders, wenn es um mein Leben geht. Anders wie das, was wir vorhin mit dem Paragraphen und dem ganzen Zeug gehört haben. Vollkommen anders. Und wie? Er zwingt uns nicht und presst uns nicht in Normen mit Gesetzesschranken. Das macht er nicht. Und es ist vollkommen verkehrt, wenn man immer wieder mit dem drohenden Finger auf andere weist und sagt, du, ja, Gott hat mich lieb. Das ist der Grundtenor von Gott. Das ist sein Wesenszug. Er gibt uns aber wichtige Hinweise und Empfehlungen. Du, ich hab dich lieb und diese Liebe zeige ich dir auch, aber ich würde dir empfehlen, mach das so und so. Dadurch gibt es Gebote. Und hier dieser Schriftgelehrte fragt, ja, was ist denn nun das Wichtigste? Die hatten im Judentum unheimlich viel Gebote. Was ist denn nun das Wichtigste? Das war schon für die ein Wirrwarr geworden, möchte ich mal fast sagen. Die brauchten da auch schon wieder ausgebildete Leute, um zu merken, was wichtig und nebensächlich oder unwichtig war ja nichts, aber was man dann erst im zweiten Gang betrachten sollte. Was ist das wichtigste Gebot? Da gibt er Gott mir Hinweise und Empfehlungen. Also nicht gesund bleiben, genug Vorräte besitzen, gute Freunde haben, ein gutes finanzielles Polster besitzen, Familie, Beruf und Haushalt super handeln können und organisieren. Das sind zwar alles wichtige Dinge und für manchen lebenswichtige Dinge, aber hier steht, dass das eigentlich nicht das Wichtigste ist. Denn wo bekomme ich bei all den Mühen, bei all dem, was ich an intensiven Arbeiten für solchen Standort habe, wo bekomme ich da Lebensmut, Zuversicht, Kraft her? Woher? Der Schriftgelehrte kommt zu Jesus und fragt ihn, Und ich merke so richtig, das geht ans Eingemachte, an die Substanz. Das geht hier in die Vollen. Es geht zum Kern unserer Gottesbeziehung. Haben wir eine oder haben wir die nicht? Gott lieben. Geht das überhaupt so einfach, Gott lieben? Es ist schön gesagt. Aber wie macht man das? Geht das so einfach? Ich kann doch nur jemand lieben, zu dem ich eine gute, intensive Beziehung habe. Zum Beispiel Eltern, Kind, das ist klar. Ne? Manche nutzen das auch nicht aus, die zeigen das auch anders, aber da sind die Beziehungsverhältnisse schon geordnet und da kann ich das weitergeben. Tja, wie geht das? Ich lese euch mal ein kleines Beispiel vor, was ich gefunden habe. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Und zwar ist das ist auch schon eine Weile her, der preußische König Friedrich II. Den gab es aber mal. Also da wollen wir ja das nicht so als Fragezeichen hinstellen. Und der hat auch gute Sachen gemacht, muss ich auch sagen. Aber der war ein strenger preußischer König. So. Der preußische König Friedrich II. Schien das bei seinem launischen Temperament vergessen zu haben. Also mit der Liebe so. Ne? Wenn er mit seinem Krückstock durch die Straßen Berlins ging, machten sich die Leute schnell davon. Es wollte ihm keiner begegnen. Ein Berliner drückte sich aus Angst in einen Hauseingang, wurde aber vom König entdeckt und angefahren. Was sucht er hier? Hilflos platzte der Mann mit der Wahrheit heraus. Ich wollte Eure Majestät aus dem Weg gehen. Warum wollte er mir aus dem Weg gehen? Weil ich vor Eurer Majestät Angst habe. Da schüttelte der König den Mann heftig und schrie, wie kann er es wagen, Angst vor mir zu haben? Ich bin sein König. Lieben soll er mich lieben. Das hat er versucht, aber davon wird nichts, oder? Ja. Und so macht das Gott auch gar nicht. Also hier war der Versuch von seinem da, geht nicht. Also so funktioniert es nicht. Und ich kann, wer weiß, wie viele Worte finden und diskutieren, es wird nichts. Liebe, da gehört Einsatz dazu, da gehört meine Leistung dazu und auch mein Opfer. Es tut vielleicht auch manchmal weh, aber das gehört dazu. Und meine Frau lieben oder meine Familie lieben, meine Enkel, meine guten Freunde lieben, ist noch begreiflich, aber Gott lieben. Gott fordert dies von uns. Hier steht keine Ausnahme da. Da steht nur ein Punkt. Es ist aber keine Überforderung für uns, muss ich auch wieder sagen, gleich im Nachsatz. Überhaupt nicht. Er hat uns vorgemacht, wie das geht mit der Liebe. Zum Beispiel, ich fange mal an, am Anfang von unserer Bibel steht da, dass er Adam und Eva geschaffen hat. Und sie, es war sehr gut, in Liebe gemacht, als Original. Also ich auch, als Original. Er hat ein Paradies geschaffen. Ey, die sollen das Top haben, wunderschön. Es war sehr gut, aber Adam und Eva wurden daraus vertrieben. Wie kam das? Er gibt mir einen Lebensraum, ein Paradies, und anstatt ich diese Liebe Gottes beantworte und ihr antworte, da stellen wir Gottes Handeln in Frage. Sollte Gott gesagt haben, dann tun wir, was er nicht möchte. Dann entfernen wir uns durch unser Verhalten immer mehr von ihm. Bis hin, dass wir Ablehnung erfahren oder Ignoranz. Gibt's nicht, Gott. Die ganze Bibel ist voll von Liebesaktionen Gottes. wenn wir danach lesen. Und immer wieder der Mensch stellt das in Frage. Zuletzt steht auch hier in unserer Bibel, schickte Gott seinen Sohn zu uns, Jesus, als Liebesbeweis. Hey, ich hab euch lieb. Jesus zeigte uns Menschen klar und deutlich in seiner Tätigkeit vor 2000 Jahren, wie eine intakte, funktionierende Liebesbeziehung zu Gott ist. Das ist eine Folge der Gottesbegegnung, dass ich Gott erfahren habe. Für mich gibt es Gott. Ansonsten funktioniert das nicht. Deshalb ging auch Jesus ans Kreuz, weil er uns lieb hat, weil Gott uns lieb hat. Damit ist der Himmel ganz dicht nah, obwohl wir vielleicht durch unser Verhalten ganz weit weg sind. Der Himmel ist immer nah. Wie kann ich denn nun Gott immer mehr kennenlernen, von ihm erfahren, mit ihm in Beziehung treten? Einmal, ich habe die Bibel. Die Bibel, die das kundtut, die Größe Gottes und die Liebe Gottes zu uns, wenn ich sie lese. Es war Tag des Denkmals jetzt, ne? Bei euch auch, ja. Ne? Nicht? Wir nehmen uns dann, meine Frau, nicht immer was Bestimmtes vor zum Tag des Denkmals. Außer, dass wir unsere Kirche auch aufhaben und andere Leute da reinschauen können. Aber wir nehmen uns was vor, wir gucken uns ein paar Altenburger Bauernhöfe an, weil die so sehr reich waren. Und da war ich beim ersten Bauernhof, da war ich fasziniert. Alte Bullenstube, alles hin und her. Die hatten das so eingerichtet, wie das damals war. Und auf dem Tisch so eine dicke Bibel. Das war 1600 und stand da drinnen. Ein altes Ding. Natürlich von den Hausbesitzern. Das waren natürlich schon Generationen, die dort gelebt hatten. Immer noch in den ersten Seiten mit Tinte was aufgeschrieben. Hochinteressant. Also, die hatten wenigstens eine Bibel im Haus und ich hoffe auch, dass sie die Bibel gelesen haben. Und ich sage, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, damit ich Gott kennenlerne, damit ich merke, wie lieb er mich hat. Wie soll ich denn das haben sonst? Also da kriege ich Sinn zu lesen. Aber ich kann auch mit Gesprächen mit Menschen, die Gott erlebt haben, mit Christen, die an Gott festhalten, merken, wie lieb er mich hat. Also auch das ist möglich. Lesen und hören ist immer noch trotzdem mit einer Distanz zu Gott. Und diese Distanz, die muss überwunden werden. Ich will das mal plausibel machen. Wenn ich einen Reiseführer nehme und lese über ein bestimmtes Land, da freue ich mich, ja, da will ich mal hin und die Highlights und das gibt's da alles. Es ist aber was anderes, wenn ich dort bin und das erlebe. Und so ist es auch hier. Wichtig, das Lesen des Wortes Gottes, die Gespräche mit Leuten, die Gott vertrauen, aber ganz wichtig ist, dass ich nicht stehen bleibe, sondern im Gebet zu ihm komme, die Hände falte und sage, Herr, wenn es dich gibt, dann auch für mich. Erst im Gebet wird diese Distanz überwunden, weggenommen. Wenn wir beten, verbringen wir Zeit mit Gott. Das ist nicht nur eine Proforma-Sache. Wenn wir beten, da beginnen wir unser Leben mit Gott zu teilen. Ja, wir treten in die Gegenwart Gottes ein. Was dran ist und was der Sinn unseres Lebens ist, aus Gottes Sicht, das wird deutlich. Und dann steht hier, Liebe zu ihm bedeutet von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Also ich sehe hier überall in diesen Ausdrücken 100%. Da sind keine Abstriche da. Alles andere ist Schall und Rauch. Ihr Lieben, wie sieht das aus bei uns im Leben? Wie viel Prozent verbringe ich mit diesem Lieben zu Gott hin oder mit Schall und Rauch? Gott lieben lässt sich aber auch nicht trennen. Und dann kommen wir zu dem Zweiten. Gott lieben lässt sich nicht trennen, sondern da ist der Umgang mit meinem Nächsten gefragt. Und Jesus betrachtet das hier in diesem Text gleichwertig. Gott lieben heißt auch den Nächsten lieben und nicht anders. Ich kann nicht Gott lieben, wenn ich den Nächsten verachte. Geht gar nicht. Es lässt sich einfach nicht trennen. Wir hatten ja mal so einen Ausdruck, ne? Da musste jeder grinsen, aber auch jeder, auch der nicht an Gott glaubt. Da hat ein Stasi-Chef Mielke gesagt, ich liebe euch ja alle. Und jeder musste lachen. Das war nur eine Flausel. So ist das nicht. Hier ist kompromisslos Opfer, Hingabe gemeint. Der Nächste ist gefragt. Der Nächste, den wir nicht sehen, sagt ganz klar, dass die Liebe sich bei... Ach, Verzeihung. Jesus, den wir nicht sehen, so, sagt ganz klar zu uns, du mach die Augen auf. Der Nächste ist gefragt. Das ist nur so eine Sache. Der Nächste, wer ist mein Nächster? Klar, bei der Familie, die sind nicht weit weg. Ne? Frau, Kind, wer weiß was, das sind ja meine Nächsten. Aber passt mal jeden Tag auf, jetzt in der neuen Woche, wer noch mein Nächster ist, außer Frau, Kind und wer weiß was. Wo Gott mich überall hinstellt und ich auf einmal einen Nächsten vor mir habe und ich soll den in Liebe begegnen, so wie ich Gott liebe. Das ist ein hoher Anspruch. Und da geht es nicht darum, ist der Nächste mir jetzt sympathisch oder unsympathisch? Hat er das verdient oder muss ich da nochmal überlegen? Nee, hier ist rein kompromisslos mein Zugang zu dem Nächsten gefragt. Wenn ich Gott so liebe, dann hat er auch Verfügungsgewalt über mich und das Recht, mir auch seine Meinung zu sagen. Also Gott sagt mir entweder ein klares Nein dazu oder ein freies Ja. Das ist so. Das hat auch was mit Liebe zu tun, so wie man bei den Kindern sagt, hör ich mal zu, das möchte ich jetzt nicht. Ich habe da ganz andere Erfahrungen mitgemacht. Das Messer legst du mal weg und so. Dabei geht es nicht um Recht haben oder Recht behalten oder Recht durchsetzen. Nein, auch nicht um eine schnelle Nothilfe gegenüber meinem Nächsten. Nächstenliebe ist immer aktiv. Selbst Gebet, was wir vorhin gemacht haben für den Bruder, ist eine schreckliche Situation, wenn die Frau weg ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ne? Selbst Gebet für meinen Nächsten ist Nächstenliebe. Ich bringe ihn vor Gott, stehe für ihn ein und bitte für ihn. Das Maß dabei ist so, wie ich mich selbst liebe. Wir haben ja in dieser Zeit so fürchterlichen Egoismus, den man mitkriegt. Also dadurch ist ja die Weltlage so kompliziert auch geworden. Der Egoismus mit tödlichen Folgen, wenn ich den Krieg sehe in der Ukraine und so. Und diese Selbstliebe, die vielleicht ein Herr Putin hat oder so, das ist nicht gemeint damit, überhaupt nicht. Die Liebe zu mir selbst, die ist nicht von irgendwelchen Gefühlen bestimmt und nicht vom egoistischen Denken. Nein, manchmal gehe ich mir ja selber auf die Nerven, oder? Gibt's das nicht? Da habe ich schlechte Laune, der andere weiß gar nicht warum. Und dann trotzdem tue ich mir täglich viel Gutes. Einfach, weil es gut tut. Bei allen Situationen. Und so soll es sein. Also genau das ist das Maß der Nächstenliebe. Über allem, was ich im Leben erreiche, Besitz, Einfluss, Ansehen, steht diese Liebe. Sie schärft mir den Blick für das Wesentliche. Vielleicht sieht es bei mir so aus, dass es schwierig ist, über den Tellerrand zu gucken. Und den eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich denke, da werden wir nicht fertig mit diesen Situationen, was Liebe zum Nächsten für mich bedeutet. Und perfekt sein, das gibt es dabei gar nicht. Steht auch gar nicht da. Aber lasst uns doch einfach mal anfangen, das zu praktizieren. Machen wir mit, in dieser Liebe dem Nächsten zu begegnen. Es wird durch die Beziehung zu Gott, die ich habe, immer wieder nachgefüllt. Also dieses Potenzial wird nie ausgeschöpft. Und ich wäre sprachlos dabei, was es nicht alles gibt. Heinz-Harald Kunze singt, dein ist mein ganzes Herz. Ich weiß nicht, kennen viele, ne? Schnell gesungen, guter Song. Aber wenn es um Gott geht, dein ist mein ganzes Herz. Jesus hat es uns deutlich gemacht. Er liebt dich, deshalb antworte ihm darauf und bleib mit ihm in dieser Beziehung. Und dann liebe deinen Nächsten, egal ob er dick oder dünn ist oder nett oder mürrisch oder wenn er überhaupt nicht so richtig in die Gänge kommt. Lieb ihn einfach wie dich selbst. Gott schenkt dir alles, was du dazu brauchst. Denn die Beziehung zu ihm ist das Wichtigste in unserem Leben. Amen.